Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da sind wir mit der neuesten Ausgabe vom Update-Podcast heute am Donnerstag, den 30. Januar. Der Tag, an dem der Bundestag entschieden und beschlossen hat, die Immunität von Alexander Gauland von der AfD aufzuheben. Die Staatsanwaltschaft darf jetzt ermitteln, der Vorwurf Steuerhinterziehung.
Wenn man es jetzt nochmal politisch betrachtet, muss man sagen, es ist durchaus auch peinlich für Alexander Gauland, weil er ist Fraktionsvorsitzender, das heißt in einer herausgehobenen, öffentlich sehr beachteten Position, und er ist promovierter Jurist.
Und seine Partei, die AfD, betont ja immer wieder, dass sie eine Rechtsstaatpartei ist. Und eventuell ist sowas nicht ganz so gut fürs Image, wenn man eben mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Unsere Korrespondentin Nadine Lindner hat alle Infos dazu für euch in dieser halben Stunde. Außerdem geht es bei uns um die digitale Gesichtserkennung. Der Bundestag hat heute darüber beraten. Die Grünen sind für ein generelles Verbot. Konstantin Kuhle von der FDP lehnt dieses Verfahren allerdings nicht komplett ab.
Aber natürlich soll die Forschung bei der Gesichtserkennung weitergehen. Ich entsperre ja mein iPhone auch mit meinem Gesicht. Also nicht alles, was Gesichtserkennung ist, führt direkt in die Hölle.
Mehr zu dieser Geschichte Live-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum bekommt ihr bei uns im Update. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und dann ist sie weg, die Immunität. Die Immunität, die Bundestagsabgeordnete schützt vor juristischer Verfolgung. Alexander Gauland von der AfD hat diese Immunität verloren. Der Bundestag hat heute dafür gestimmt, sie aufzuheben. Und damit darf die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermitteln. Das gucken wir uns jetzt genauer an, zusammen mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, um was geht es in diesem Fall bei Gauland?
Also es geht um private Steuerangelegenheiten. Es geht um die Frage, ob Alexander Gauland Fehler in seiner Steuererklärung gemacht hat. Im Kern geht es darum, wie unter anderem das Online-Wirtschaftsmagazin Business Insider berichtet hat, um die Frage des Ehegattensplittings. Es geht offenbar um die Frage, dass Alexander Gauland sich noch gemeinsam veranlagt hat, wie es immer heißt, mit seiner Frau, von der er aber getrennt lebt, die noch in Frankfurt lebt. Und Alexander Gauland wohnt schon seit geraumer Zeit mit seiner neuen Lebensgefährtin in Potsdam. Und da gibt es wohl einige offene Fragen, ob da steuerrechtlich alles so in Ordnung war. Es geht um einen, ich würde fast sagen, eher überschaubaren Betrag. Ein Fraktionssprecher hat heute von einem 4- bis 5-stelligen Betrag gesprochen. Andere Medienberichte haben von 3.000 bis 6.000 Euro gesprochen. Also das sind ungefähr die Größenordnungen, in denen man sich bewegt. Allerdings muss ich sagen, dass das heute so um kurz nach 10 am Vormittag im Bundestag wirklich eine handfeste Überraschung war. Für die meisten Abgeordneten, aber auch für viele Journalisten und Beobachter.
Was heißt das denn jetzt für Gauland?
Das heißt jetzt eigentlich erstmal für seine politische Arbeit nicht viel. Es ist eher die Sache, dass jetzt die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die diese Ermittlungen führt, jetzt diese Hausdurchsuchung bei ihm heute in Potsdam durchgeführt hat. Ich weiß allerdings nicht genau, dazu habe ich noch keine Informationen bekommen, ob man dort tatsächlich auch was gefunden hat, ob man was verwerten kann. Die Sache, dass gegen Gauland wegen dieser privaten Steuergeschichten ermittelt wird, die ist seit über einem Jahr bekannt. Und ehrlich gesagt, ich frage mich, warum man das nicht aus der Welt schaffen konnte. Aber wenn man es jetzt nochmal politisch betrachtet, muss man sagen, es ist durchaus auch peinlich für Alexander Gauland, weil er ist Fraktionsvorsitzender, das heißt in einer herausgehobenen, öffentlich sehr beachteten Position, und er ist promovierter Jurist. Und die AfD, ich beobachte die ja sehr intensiv, sagt immer wieder von sich, ja, wir sind Rechtsstaatspartei, und da macht sich sowas halt nicht gut, wenn man dann selber mit dem Gesetz möglicherweise dann Ermittlungen hat oder halt auch mit dem Gesetz in Konflikt kommt.
Wie sind denn die Reaktionen darauf bisher?
Total verhalten. Also über den ganzen Vormittag hat sich zum Beispiel auf Twitter, auf Facebook, wo die AfD sonst binnen Minuten, Bruchteilen Dinge kommentiert, Postings verfasst, da hat sich gar nichts getan. Es gab dann eine minimale Pressemitteilung des Fraktionspressesprechers Christian Lüth, die ist ganze anderthalb Zeilen lang. Und da teilt man ziemlich aus, indem es halt heißt, das Ermittlungsverfahren und die Ermittlungsmaßnahmen erachten wir als ungerechtfertigt und unverhältnismäßig. Also da steht jetzt nichts so nach dem Motto, ja, wir unterstützen die Staatsanwaltschaft, wir wollen Aufklärung oder irgendwie sowas. Nein, nichts davon, sondern es wird dann noch der politische Vorwurf hinterhergeschoben, dass man der AfD vor der Hamburger Bürgerschaftswahl, die ja Ende Februar, am 23. Februar ist, politisch noch schaden möchte.
Es gab ja noch einen Fall, die Immunität von Karin Strenz aus der CDU, die ist auch aufgehoben worden. Worum geht's in dem Fall?
Also da muss ich sagen, dass ich das politisch viel brisanter finde als die Vorwürfe gegen Alexander Gauland, diese Sache, um die es geht bei Karin Strenz. Das wichtigste Stichwort bei Karin Strenz ist das Stichwort Aserbaidschan, denn es geht darum, dass ihr vorgeworfen wird, dass sie bestechlich ist, und zwar im Zusammenhang mit Lobbyarbeit für Aserbaidschan. Und die ganze Geschichte ging so, dass ihr vorgeworfen wird, dass sie über verschlungene Wege, über eine Firma Geld bekommen hat dafür, dass sie sich positiv über das autokratisch regierte Aserbaidschan geäußert hat. Also zum Beispiel kritische Berichte wegen politischen Gefangenen im Europarat verhindert hat. Oder als Wahlbeobachterin war sie in Aserbaidschan und hat sich dann positiv dazu geäußert, dass die Wahlen ja dann doch ganz gut aussehen. Und das hat ihr mittlerweile eine lebenslange Sperre beim Europarat eingebracht. Und auch bei der CDU gibt man sich da ziemlich schmallippig bezüglich dieser Vorwürfe. Man sagt, ja, die Vorwürfe müssten jetzt geklärt werden. Karin Strenz hat selbst dazu noch gar nichts gesagt.
Der Bundestag hat heute die Immunität zum einen aufgehoben von Alexander Gauland, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden, und auch von Karin Strenz aus der CDU. Wieso, weshalb, warum, das hat euch Nadine Lindner erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Berlin ist arm, aber sexy. Und Berlin ist das erste Bundesland, das den Mietendeckel einführt. Das hat das Abgeordnetenhaus heute so beschlossen. Heißt also übersetzt mal in der Kurzform, die Mieten dürfen 5 Jahre lang nicht steigen. Und die Mieten werden eingefroren in der Höhe, auf der sie aktuell sind. Mehr Infos jetzt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Claudia van Laak. Claudia, der Mietendeckel. Was heißt das jetzt konkret für Berlin?
Ah, du hast es ja schon kurz erklärt. Das heißt wirklich, dass ab sofort, wenn das Gesetz in Kraft tritt, die Mieten 5 Jahre lang nicht steigen dürfen. Das gilt allerdings nicht für die Wohnungen, die neu gebaut werden oder neu gebaut worden sind. Also ab 2014. Also für die gilt es nicht. Aber alle, die älter sind, und zwar nicht nur bekommen die Mieten einen Deckel, sondern in den Fällen, wo Vermieter Wuchermieten verlangen, das ist dann genau definiert, müssen die auch abgesenkt werden. Also die Mieten bleiben nicht nur stabil, sondern werden zum Teil sogar gesenkt werden. Und da kann man sich so eine Tabelle angucken, was zahle ich denn da? Und da kann ich ausrechnen, ob ich vielleicht viel zu viel bezahle, so eine Wuchermiete. Und dann entweder ich einige mich da mit meinem Vermieter, vielleicht kommt der Vermieter auch auf mich zu und sagt, ich gehe davon aus, ich habe bislang zu viel Miete von dir verlangt und verlange künftig weniger. Ob das funktioniert, das müssen wir dann noch sehen.
Du hast gerade gesagt, wenn das Gesetz in Kraft tritt, ab wann wird der denn dann gelten, der Mietendeckel?
Na, im Grunde ab sofort. Das dauert jetzt noch ein paar Tage. Dann gibt es so ein offizielles Gesetzesblatt, in dem das Gesetz veröffentlicht wird. Und in dem Moment ist das dann in Kraft, genau.
Dieses Gesetz ist ja umstritten. Es gab wirklich viele Diskussionen darüber. Opposition und auch die Wirtschaftsverbände, die befürchten ja jetzt eher eine abschreckende Wirkung, und zwar auf Investoren. Wie sind denn die Reaktionen allgemein heute?
Also es gibt natürlich SPD und Linke und Grüne und auch der Mieterbund, die sagen, das ist ein super wichtiger Tag für Berlin und wir haben da was Tolles geleistet. Allerdings die Opposition, das ist CDU, AfD und FDP, die schimpfen ja schon seit Wochen auf den Mietendeckel und auch die Wirtschaftsverbände. Und ein Argument ist zum Beispiel, dass da alle Vermieter über einen Kamm geschert werden. Also in Anführungsstrichen die Bösen genauso wie die Guten. Also alle Vermieter leiden künftig unter diesem Mietendeckel. Das gilt eben für börsennotierte Konzerne, wo man sagen könnte, okay, die können das eigentlich verschmerzen, aber auch für die Genossenschaften zum Beispiel oder auch für gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften. All die werden künftig weniger Einnahmen haben und da ist das Argument, wenn die weniger Miete kassieren, haben die weniger Geld zur Verfügung, können auch nicht mehr investieren und bauen dann auch nicht mehr. Von daher sagen einige, das fällt dann Berlin vielleicht noch auf die Füße am Ende.
Wie rechtssicher ist denn dieser Mietendeckel eigentlich?
Nee, der ist nicht so furchtbar rechtssicher. Die Regierung selber sagt ja, das ist juristisches Neuland. Das hat noch niemand so gemacht. Kein einziges Bundesland, wie Berlin das jetzt macht. Das heißt, man weiß es nicht so richtig. Und es ist klar, es wird auch beklagt werden. CDU und FDP, die ziehen vor das Verfassungsgericht, vor das Landesverfassungsgericht. Dann gibt es auch Stimmen aus der CDU, CSU in der Bundestagsfraktion. Die wollen vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Also da müssen wir abwarten, aber recht sicher ist das, glaube ich, nicht.
Berlin hat den Mietendeckel beschlossen. Infos dazu aktuelle von Claudia van Laak bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wald tut gut. Ja, Das sage ich nicht nur einfach so, das stimmt auch. Eine halbe Stunde durch den Wald spazieren und euer Stresslevel sinkt. Das haben Forschende der Uni München rausgefunden. Wie muss sich das erst anfühlen, wenn ihr durch einen Kur- und Heilwald lauft? Ja? Auf Usedom gibt es so einen und die Stadt Lahnstein, die will auch so einen Kur- und Heilwald haben. Dazu muss allerdings das rheinland-pfälzische Waldgesetz geändert werden. Nur, was soll denn bitte schön ein Heil- und Kurwald können, was ein normaler Wald nicht auch könnte? Unser Reporter Stefan Beuting ist dafür heute durch den Wald gelaufen. Naja, also fast.
Eigentlich wollte ich ja heute nach Lahnstein fahren, um mir den Wald zeigen zu lassen, um den es geht. Diesen angehenden Kur- und Heilwald. Aber was ist das denn? Ein Grünspecht. Aber leider musste mir die Stadtsprecherin Eva Dreise absagen. Heute sei niemand da, alle in Mainz, in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt, um das Kur- und Heilwaldgesetz auf den Weg zu bringen. Also habe ich mir gedacht, mache ich mir einfach einen waldigen Bildschirmschoner drauf und suche mir was aus dem Soundarchiv und lasse das einfach mal auf mich wirken. Und das Erstaunliche, das macht was mit mir. Irgendwie.
Ich frage jetzt mal zurück, Herr Beuting, wie kommt das, dass das was mit Ihnen macht? Was wird da bei Ihnen stimuliert?
Bettina Ellerbrock ist das, Natur- und Waldtherapeutin. Sie bildet auch andere in diesem Gebiet aus und ist auch von Haus aus Försters Tochter. Ich fasle jedenfalls was von Entschleunigung und Unbeschwertheit. Dabei ist die Antwort viel einfacher.
Sie haben das schon mal erlebt und Sie sind in der Lage, sich an diese schönen Momente zu erinnern.
Bettina Ellerbrock erzählt, wie Menschen seit langem mal wieder dieses Gefühl von Frische wahrnehmen. Dass sie den Leuten Aufgaben stelle, wie zum Beispiel Kontraste wahrnehmen. Und wie die dann merken, dass Buchenrinde kalt und Eichenrinde eher warm ist. Und dass man im Wald auch jede Menge schmecken kann.
Wenn es Frühling wird, können Sie zum Beispiel junge Buchenblätter einfach mal probieren. Schmecken sehr lecker, sehr nussig. Einfach mal abzupfen, ist ganz harmlos, mal auf die Zunge legen. Mal spüren, wie weich, wie rau, wie ist die Oberfläche. Einfach mal ein bisschen anfangen zu kauen. Und Sie dürfen die sogar runterschlucken.
Das alles kann Wald triggern. Also auch der stinknormale Wald, in dem die meisten von euch und ich schon waren. Wenn das schon so wirkt, was kann denn dann ein echter Kur- und Heilwald?
Kur- und Heilwald ist nur ein Wald, der in der Nähe einer Kurklinik ist. Das heißt, er soll auch den Menschen, die dort sich in einer Reha-Maßnahme befinden, sozusagen als Kur- und Heilwald dienen. Er muss eine bestimmte Größe haben.
50 Hektar.
Er muss ein bestimmtes ausgebautes Wegesystem haben.
Und Parkplätze.
Er muss verschiedene Bänke zum Ausruhen und Verweilen haben. Er sollte auch Schilder haben, auf denen bestimmte Bäume und so weiter beschrieben sind und so weiter.
Wald bewegt sich ja zwischen Park- und Monokulturplantage, zwischen ausgeräumtem Nutzwald und unordentlichem Naturwald. Der Kur- und Heilwald ist dann näher am parkähnlichen Stadtwald, der nur ganz eingeschränkt forstwirtschaftlich genutzt werden kann. Allerdings eben nun mit einem schönen Label versehen.
Also das sehe ich unbedingt so. Also ich meine, diese Worte sind ja schon, die machen ja schon was mit einem Kur- und Heilwald. Da denkt man ja erstmal, huch, was soll das denn sein? Ich gehe doch sowieso immer in den Wald. Ist das ein besonderer Wald? Nein, das ist natürlich kein besonderer Wald.
Ich mache die Augen zu und stelle mir den mit Schildern und Geräten zumöblierten, an und für sich nicht besonderen Kur- und Heilwald vor. Wobei, heil?
Letztlich kann der Wald nicht heilen. Also es gibt diese ganzen Labels von Dr. Wald, das sehen wir kritisch. Der Wald kann nicht heilen. Heilen kann letztendlich nur der Mensch bzw. die Beziehung zwischen zwei Menschen, die im Wald sind.
Erst Usedom in Mecklenburg-Vorpommern, jetzt Lahnstein in Rheinland-Pfalz. Warum machen die das?
Es geht sicherlich an der Stelle um Geld, als dass Kommunen auch, das haben Sie jetzt ja an Lahnstein gesehen, Gelder bekommen, um einen solchen Kur- und Heilwald dann auch entsprechend den Kriterien ausstatten zu können.
Wald bekommt ein Label, um dann damit öffentliche Töpfe anzuzapfen, den Tourismus zu steigern, dem Stadtmarketing ein Thema zu geben. Eva Dreiser, die Stadtsprecherin von Lahnstein, sieht den Heil- und Kurwald als nachhaltige Klammer zum Schutz unseres Klimas einerseits und zur Erhaltung und Wiedererlangung unserer Gesundheit andererseits. Wir stehen, Zitat, am Anfang einer neuen Zeitrechnung. Im Ernst? Wenn das stimmt, dann muss ich mal eben los, mir eine Domain sichern. kur-und-heilwald-sound.de. Aber vielleicht ist das einfach auch nur ein Fall von fiesem Framing. Wenn ich Erholung brauche, dann gehe ich in irgendeinen Wald. Wenn ich ein Problem habe, dann nehme ich noch einen Waldtherapeuten mit.
Wobei das sicherlich keine große Rolle spielt, ob es jetzt in einem Kur- oder Heilwald ist oder in einem, in Anführungsstrichen, normalen Forst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gesichtserkennung kann ja praktisch sein, ne? Also wenn wir zum Beispiel damit unseren Smartphone-Bildschirm entsperren können oder indem wir damit auf lästige Passwörter verzichten können. Ja, soweit, so praktisch. Bundesinnenminister Horst Seehofer ist auch großer Fan von Gesichtserkennung und hätte sie am liebsten in sein Bundespolizeigesetz geschrieben. Doch der öffentliche Protest war zu groß. Heute hat der Bundestag darüber beraten. Vassili Gollot aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich mit dem Thema beschäftigt. Vassili, vielleicht erstmal zum Verständnis. Was für eine Technik wollte Seehofer denn gerne durchsetzen?
Die automatisierte biometrische Gesichtserkennung oder ein bisschen einfacher gesagt, das ist eine Art Live-Gesichtserkennung. Dazu gibt es jetzt schon einen Modellversuch, den führen Bundespolizei und Innenministerium am Berliner Südkreuz durch. Und da testen die Behörden diese intelligente Videoüberwachung. Da gehen dann Freiwillige durch einen Bereich, der von Kameras überwacht wird. Und diese Kameras sind mit einer speziellen Software, mit so einem Programm verbunden. Und diese Kameras scannen die Gesichter und gleichzeitig macht diese Software so einen biometrischen Abgleich mit der Datenbank. Also da sind dann Fotos hinterlegt und die Datenbank weiß dann eben, ah, die Person läuft da gerade durch. Und damit kann man, das ist der Vorteil, sehr leicht gefährliche Menschen finden. Zum anderen sind damit aber alle Menschen, die in diesem Bereich rumlaufen, gläsern.
Videoüberwachung ist ja jetzt grundsätzlich nichts Neues. Sieht man ja auch an den vielen Bahnhöfen oder an so Verkehrsknotenpunkten. Was ist denn jetzt speziell das Problem mit dieser neuen Technologie?
Es gibt einen ganz zentralen Unterschied. Dein Gesicht wird zwar jetzt schon an einigen Bahnhöfen gefilmt, aber es gibt keinen biometrischen Abgleich mit einer Datenbank. Die neue Technologie würde bedeuten, alle Menschen werden erfasst, die an einem Ort lang gehen. Es ist also total beliebig. Und genau das kritisiert der innenpolitische Sprecher der FDP, Konstantin Kuhle.
Damit wird eine Grenze überschritten, weil alle Menschen erstmal behandelt werden, als wären sie potenzielle Verbrecher, als würde von ihnen eine potenzielle Gefahr ausgehen. Ich glaube, wir müssen was tun bei der inneren Sicherheit, durch eine gute Ausstattung, auch durch digitale Kompetenzen unserer Sicherheitsbehörden. Aber diese automatisierte Gesichtserkennung, die geht in eine falsche Richtung.
Kuhle spricht von einem Generalangriff auf die Bürgerrechte und hat einen Antrag eingebracht. Titel: Für ein Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum. Und einen ähnlichen Antrag haben auch die Grünen eingebracht.
Moment, aber das verstehe ich jetzt nicht. Warum bringen zwei Parteien, die ein gemeinsames Ziel haben, verschiedene Anträge ein?
Um Aufmerksamkeit zu bekommen für sich, für die eigene Partei, aber auch, weil es ein paar feine Unterschiede gibt. Die Grünen sind in ihrem Antrag sehr konsequent. Sie wollen ein gesetzliches Verbot der biometrischen, algorithmengesteuerten Gesichtserkennung. Die FDP will vor allem keine flächende Gesichtserkennung durch den Staat. Aber die Technik selbst, der steht die Partei von Konstantin Kuhle durchaus offen gegenüber.
Deswegen ist ein Moratorium, einige Jahre sollte man darauf verzichten, das anzuwenden, der richtige Weg. Aber natürlich soll die Forschung bei der Gesichtserkennung weitergehen. Ich entsperre ja mein iPhone auch mit meinem Gesicht. Also nicht alles, was Gesichtserkennung ist, führt direkt in die Hölle. Aber ein bisschen mehr Sensibilität auch angesichts der Diskussionen in China etc. wäre angebracht.
Ist heikel. In den USA gab es ja auch den Fall Clearview. Darauf verweisen sowohl die FDP als auch die Grünen in ihren Anträgen. Und dieses Unternehmen hat eine Datenbank aufgebaut, die fast 3 Milliarden Menschen umfasste. Und man konnte damit im Internet nach Gesichtern im öffentlichen Raum suchen, also wie in einer Art Suchmaschine, auf Grundlage von öffentlich verfügbaren Daten aus Suchmaschinen. Also damit ist jede Privatsphäre geplatzt.
Horst Seehofer hat diese speziellen Kamerasysteme nach öffentlicher Kritik aus dem Bundespolizeigesetz streichen lassen. Bedeutet das, das Thema ist damit vorbei? Müssen wir uns nicht mehr mit beschäftigen?
Nein, es ist wie immer in der Politik. Das Innenministerium bleibt bei der Einschätzung, Zitat, Systeme zur Live-Gesichtserkennung, gerade im Bereich der Gefahrenabwehr, leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in Deutschland. Das Kabinett wird das Gesetz jetzt wahrscheinlich ohne Gesichtserkennung einreichen, aber es kann sein, dass es durch die Hintertür dann doch noch reingeschmuggelt wird. Und zwar zum Beispiel im Bundesrat, da könnte es Bundesländer geben, die sich darum bemühen. Oder aber, wenn es dann im Bundestag um Details geht, da könnte die Union nochmal dafür kämpfen, dass vielleicht eine abgespeckte Form dieser Gesichtserkennung kommt. Davon geht zumindest FDP-Politiker Konstantin Kuhle stark aus.
Ich habe den Eindruck, dass die CSU hier taktisch klug den Kuchen etwas größer machen will und es der SPD ermöglichen will, vielleicht bei der Gesichtserkennung ein bisschen was durchzusetzen. Also vielleicht beschränkt man sich auf einige wenige Bahnhöfe oder man erhöht die Voraussetzungen, um dafür beim Staatstrojaner etwas zu bekommen.
Das Einmaleins der Politik, man fordert immer mehr, als man eigentlich erreichen will und bemüht sich dann um einen Kompromiss, mit dem alle leben können. Also dieses Thema ist definitiv noch nicht durch.
Innenminister Horst Seehofer ist von einer oder von der Idee einer Live-Gesichtserkennung abgerückt, vorerst zumindest. Vassili Golot aus dem Nova-Team hatte alle Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Reden und diskutieren kann man viel. Am Ende zählt das, ob sich etwas verändert hat durchs Reden und Diskutieren oder eben nicht. Die katholische Kirche hat ja einiges zu beackern. Der Zölibat, die Machtstrukturen, Gleichberechtigung von Frauen, Sexualmoral. Das sind so die vier Kernthemen, über die beim sogenannten synodalen Weg diskutiert werden soll mit Bischöfen und Laien. Der synodale Weg, das ist ein Gremium, das sich gegründet hat nach den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Können diese Reformdebatten etwas bringen oder ist das mehr oder weniger viel Gerede und das war's dann auch. Christiane Florin aus der Redaktion Religion und Gesellschaft kann das für uns einordnen. Christiane, was für eine Veranstaltung ist dieser synodale Weg? Werden da wirklich Reformen angestoßen oder ist das im Endeffekt viel Gerede, ohne dass sich dann eben irgendwas ändert?
Der synodale Weg geht zurück auf die Studie zu sexualisierter Gewalt, nämlich auf die Identifikation von Risikofaktoren. Und das Gefühl damals war ja schon, auch unter den Bischöfen, es muss sich einfach etwas ändern. Es kann nicht so bleiben. Wir müssen über Macht sprechen, wir müssen über die Sexualmoral sprechen, wir müssen über den Zölibat sprechen. Also verbal zumindest gibt es eine Absicht, etwas zu verändern, auch um das Risiko sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche zu minimieren.
Was kann denn die katholische Kirche in Deutschland überhaupt alleine verändern? Doch wahrscheinlich relativ wenig, oder?
Auf Macht könnten Bischöfe auch ganz ohne den synodalen Weg verzichten im Arbeitsrecht. Ja, also dass sie da so ein großes Gremium berufen, um auf Macht zu verzichten, das finde ich einigermaßen skurril. Sie könnten auch vermutlich, das hängt jetzt ein bisschen vom Papst ab, sie könnten auch vermutlich am Zölibat etwas ändern. Sie könnten ein Amt für Frauen einführen. Da lässt ja Franziskus schon so den nationalen Bischofskonferenzen ein paar Möglichkeiten. Und sie könnten auch Eingaben nach Rom machen und könnten sagen, wir halten das für richtig und wir möchten, dass das auch in der Weltkirche diskutiert wird. Aber klar, wenn man etwas für die gesamte Weltkirche ändern möchte, dann müsste es ein Konzil geben, so wie es das in den 60er Jahren gab.
Und das ist eher unwahrscheinlich, dass das jetzt daraus folgen wird, oder?
Ich halte es für eher unwahrscheinlich, weil einfach in anderen Ländern noch nicht einmal der Diskussionsstand da ist, der jetzt hier in Deutschland zu erkennen ist. Also manchen Bischöfen fehlt einfach das Problembewusstsein anderswo.
Es geht ja unter anderem auch um die Rolle von Frauen in der Kirche. Wer darf denn da eigentlich mitdiskutieren und vor allen Dingen dann eben auch an der Stelle, wie viele Frauen sind da eigentlich dabei?
Also das, was heute beginnt, das ist ja das erste Plenum. Das ist die erste Versammlung des Plenums. Dem gehören 230 Mitglieder an. Davon sind 70 Frauen, 159 Männer, eine Person divers. So, daran sieht man ja schon, also deutlich mehr Männer. Das hat schlicht damit zu tun, dass ja schon mal alle Bischöfe und Weihbischöfe, 69 sind das, vertreten sind. Dann gibt es noch jede Menge Priester, Ordensmänner, die dabei sind. Also es gibt einen deutlichen Klerikerüberhang und Kleriker sind eben männlich. Aber natürlich werden schon diese 70 Frauen als Erfolg gefeiert, weil normalerweise, also bei so einem Konzil oder bei einer Bischofssynode, ist ja gar keine Frau mit Stimme dabei.
Trotzdem muss man noch mal festhalten, diese Art der Diskussion in der katholischen Kirche in Deutschland, hat es die überhaupt schon mal so gegeben?
Ja, es gab eine Würzburger Synode Anfang der 70er Jahre, eben infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils. Daran wird auch jetzt immer wieder erinnert, aber die ist insgesamt dann doch eher ein abschreckendes Beispiel, weil dort zwar Laien und Kleriker etwas beschlossen haben, das aber dann in Rom versandet ist. Also die haben im Prinzip über die gleichen Themen diskutiert, auch schon über die Rolle von Frauen, über den Zölibat, über die Sexualmoral, über Partizipation, also eine Art Demokratie. Und das ist alles in Rom versandet. Deshalb ist das für viele, also sollten noch welche leben, das ist ja nur auch jetzt schon lange her, 50 Jahre her, ist das für viele eher so ein Schreckbild, wo man eben große Ideale hatte, eine große Aufbruchstimmung und am Ende dann nichts Substanzielles rauskam.
Ich würde gerne noch mal von dir eine Einschätzung haben, und zwar zu dem, was der Theologieprofessor Michael Seewald noch sagt.
Dieser synodale Weg ist tatsächlich ein Spiel mit dem Feuer. Also auf der einen Seite dient er dazu, der Unzufriedenheit ein Ventil zu geben. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch nach hinten losgehen, wenn nämlich an dessen Ende wieder kein Ergebnis steht.
Teilst du diese Einschätzung?
Ja, Michael Seewald ist so viel klüger als ich. Ach. Ich würde ihm dennoch wieder ein bisschen widersprechen. Es gibt ja diejenigen, die sich jetzt engagieren und denen genügt, glaube ich, diese Ventilfunktion nicht. Die möchten eine Veränderung. Aber was man auch nicht übersehen darf, die ganz große Masse, die verhält sich ja überhaupt nicht dazu. Die diskutiert ja überhaupt nicht mit. Es gab meines Wissens 3000 Eingaben zum synodalen Weg, aber wir haben 23 Millionen Kirchenmitglieder, also katholische Kirchenmitglieder in Deutschland. Also das Gros schweigt, zahlt still oder tritt still aus. Insofern, ich denke manchmal, dass die Bischöfe das Feuer, von dem Michael Seewald spricht, noch gar nicht so spüren. Vielleicht spüren sie ein kleines Flämmchen, aber es brennt für sie nicht existenziell.
Heute hat die erste Synodalversammlung begonnen in der katholischen Kirche, um eben über Strukturen zu sprechen, zu diskutieren. Einschätzung dazu von Christiane Florin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.